herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
Ja, Mert, so klingt unser Intro und ich bin einfach immer noch geflasht und es ist die nächste Woche angebrochen. Ein Wochenende liegt hinter uns mit zahlreichen Spielen. Und Mert, aber erstmal die Frage natürlich, wie geht's dir heute?
Geil, ich freue mich. Mir geht's sehr, sehr gut. Das Wochenende war relativ entspannt. Wie geht's dir denn?
Ja, Mert, danke, dass du mal nachfragst. Mir geht's auch sehr gut. Ja, das kann ich sagen und ich bin voller Vorfreude darüber, wie du diesen Spieltag bewertest und die einzelnen Spiele. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an mit zwei Teams, die du natürlich immer wieder im Fokus hast. Ja, das Freitagsspiel, Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg.
Ja, überraschenderweise Hannover 96 gewonnen. Der zweite Sieg der Saison haben sie eingetütet und Wolfsburg weit hinter den Ansprüchen. Wir wissen ja, da kommen immer einige Töne aus der Richtung, die, ja, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, aber ja,
ein bisschen angreifen. Die wollen oben angreifen. Berechtigt natürlich mit der ganzen Kaderstruktur. Platz 12 steht da zu Buche geschrieben: 12 Punkte für den VfL und das Niedersachsen-Derby verloren.
Ja, das Niedersachsen-Derby verloren. Hannover vorgelegt und ein bisschen Druck aufgebaut, auch natürlich dann am Freitag auf Düsseldorf und Stuttgart, die dann am Samstag gespielt haben. Hannover, ja, verdient gewonnen. Überraschend auch, ein bisschen Glück gehabt im Spiel. Also da kann es auch mal ein bisschen in die andere Richtung gehen, wenn Wolfsburg in ein paar Szenen Glück hat. Oder
auch da gab es wieder den Videobeweis.
Ja, ja, einige Male. Einmal zu Recht da bei dem Handspiel abgepfiffen oder das Tor nicht anerkannt worden.
Von Yunus Malí.
Genau, und auch die Elfmetersituation. Aber da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, komplette Fehlentscheidung oder was haben die da wieder gemacht. Wie gesagt, Hannover da auch verdient gewonnen am Ende. Und Wolfsburg fiel auch nicht viel ein da. Nichts, wo man denkt, okay, es ist zwingend, ja, die hätten gewinnen müssen. Oder ja, hat mir ein bisschen der Mut gefehlt.
Also kriegen da später noch den Elfmeter und erzielen dann den Anschlusstreffer. Aber man muss so sagen, das Spiel ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Und Hannover dann doch der verdiente Sieger, kann ich ruhig mal so sagen. In so einem Heimspiel, natürlich wichtig für Hannover, du hast gesagt, der zweite Sieg erst in dieser Saison und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für Breitenreiter und sein Trainerteam, dass man sich da doch dann wieder ein bisschen fester im Sattel befindet und das dann gegen die Wölfe, das ist dann, glaube ich, doch nochmal ein bisschen Genugtuung. Möchtest du noch was sagen?
Ja, in der Tabelle hat sich für die nicht viel verändert, haben sich jetzt ein bisschen rangerobbt an Nürnberg und an Schalke. Deswegen, wir gehen ja nochmal gleich auf die anderen Spiele drauf ein. Wie gesagt, Hannover, wichtiger Sieg. Hätten sie das Spiel jetzt nicht gewonnen, wäre es nochmal kritisch geworden jetzt, weil die unten auch gepunktet haben. Stuttgart auch gepunktet und Düsseldorf auch tatsächlich.
Du wirst ja jetzt alles schon verraten. Also dann kommen wir doch gleich zum VfB. Die haben in Nürnberg gespielt und in den letzten Wochen hatten wir es gesagt, Herr Weinziel, 3 Spiele, 0-11 Tore gegen sich. Eine grausame Bilanz. Aber es ist ihnen gelungen. Sie haben in Nürnberg gewonnen. Durchaus für mich schon eine kleine Überraschung. Wir hatten vor dem Spieltag so ein bisschen gesprochen. Hatten da doch nochmal überlegt, den einen oder anderen Wettschein abzugeben. Und haben mal so ein bisschen die Spiele durchgeguckt, haben uns dagegen entschieden und haben damit völlig richtig gehandelt. Denn das ist natürlich erstmal nichts Gutes. Empfehlen wir euch also nicht, Kinder. Hört auf damit. Und Nürnberg verliert zu Hause, haben wir beide nicht mit gerechnet. Und für Stuttgart, für Weinziel ein Befreiungsschlag.
Ja, ein Befreiungsschlag. Tat, glaube ich, sehr, sehr gut, der Sieg. War auch mega wichtig, wie gesagt, Hannover am Tag vorher gepunktet. Nürnberg so ein bisschen der Verlierer des Spieltags, würde ich sagen, weil alle Verfolger quasi gepunktet haben und sich da rangerobbt haben an Nürnberg. Nürnberg eigentlich ist zu Hause immer stark gewesen, diesmal keine Durchschlagskraft gehabt in dem Spiel. Und Stuttgart, am Ende dann halt durch zwei Standardsituationen, also einmal Baumgartl da durch im Gewühl da durchgewurschtelt, schießt.
Der Wille.
Manche sagen Wille, manche sagen Glück. geht da noch durch die Beine von Arno Behrens und Martina sieht dann auch nicht mehr so gut aus, wenig Zeit zum Reagieren. Und ja, das 0-2 hat dann Tommy gemacht, kurz vorher eingewechselt worden. Auch glücklich die Szene. Martinha boxt ihn da aus dem 16er, aber kommt nicht weit genug. Dann bleibt Tommy da glücklicherweise am Ball, aber knallt ihn dann unter die Latte rechts oben rein. Ja, unterm Strich kann man sagen, Stuttgart verdient gewonnen.
Ja, man kann sagen, kein schöner Sieg, aber ein Arbeitssieg. Und natürlich zählt das auch 3 Punkte. Und ja, die nehmen die natürlich in Stuttgart sehr, sehr gerne entgegen und war auch wirklich sehr, sehr wichtig, wie wir es jetzt schon gesagt haben. Weil sonst wäre es schon ganz schön eng geworden, jetzt für die nächsten Wochen da noch ranzukommen. Und ja, jetzt ist man da ein Punkt hinter dem Relegationsplatz wieder und ist wieder in Schlagdistanz zu den anderen Teams, wie du es eben schon gesagt hast, zu Nürnberg und auch Schalke. Und ja, da Markus Weinzierl war auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ja, sichtlich erleichtert. Also da sind mehr als ein Stein ist ihm da
Ein
vom Herzen
ganzes
gefallen.
Gebirge.
Das hast du jetzt gesagt. Ja, da können wir, denke ich, weitermachen. Und weil wir gerade unten drin sind, ja, da gab es einen Überraschungserfolg, Mert. Du
Ja.
hast mir vor dem Spiel gesagt, ja, für Düsseldorf wird das ganz, ganz schwer zu Hause gegen Hertha BSC. Und ja, die haben dich mal wieder widerlegt und haben 4-1 gewonnen. Das klingt jetzt sehr, sehr deutlich. War das Spiel auch so deutlich? Hast du es so deutlich gesehen?
Ich muss sagen, Düsseldorf hatte in dem Spiel sehr, sehr viel Spielglück, das berühmte Spielglück, wie man so sagt. Kriegen da, also Hertha kriegt da kurz vor der Pause eine gelb-rote Karte, die nie und nimmer gelb-rot ist. Und das hat Düsseldorf mächtig in die Karten gespielt. Dann hatten sie eine ganze Halbzeit in Überzahl und spielen das dann auch natürlich gut. Hertha, ja, hat dann mit sich kämpfen müssen, kam dann auch nicht wirklich klar auf die Spielweise von Düsseldorf. Qua ein Mann weniger. Man muss doppelt so viel laufen und Düsseldorf hat das dann clever gemacht und am Ende auch 4-1 völlig verdient gewonnen. Gute Tore rausgespielt, Ruben Hennings da sein das zum 2-0, braucht er nur seinen Fuß hinhalten. Ja, machen die halt gut und wie gesagt, auch für die super, super wichtiger Sieg. Auch für die ging es ja darum, da dran zu bleiben an den an Nürnberg und an das rettende Ufer quasi. Und ja, sind da jetzt mit 8 Punkten. Vorletzter mit Stuttgart, aber ja, ein Sieg und dann kann man sich darum vielleicht ein bisschen rauskämpfen.
Ja, und wir heben natürlich jetzt so ein Düsseldorf ein bisschen raus nach diesem Spiel. Auch eine starke Leistung, muss man sagen. 4-1 gegen die Hertha. Aber was ich ansprechen möchte, und du ahnst es wahrscheinlich schon, ich muss es jetzt machen. Du hast ja immer sehr positiv über die alte Dame gesprochen aus Berlin. Und da muss man jetzt sagen, ist der Schlendrian wieder drin in den letzten Wochen. Die haben vielleicht ein bisschen zu viel am Baldrian genascht. Der Ruhepuls da deutlich zu hoch bei der Hertha. Auswärts so eine Niederlage, das ist schon hart. Und mittlerweile, ja, jetzt auf Platz 8 schon abgerutscht, nur noch 16 Punkte. Wo
Ja,
geht's da hin, Matt? Du hast schon Champions League gerufen.
bei der alten Dame zwickte da hin und wieder auch mal der Rücken oder die Gelenke machen nicht ganz
Was?
mit. Von
Oh,
daher,
ja.
ja, die letzten Wochen nicht mehr so stark gewesen. Vielleicht ja, hast du ja recht, dass das in der Rückrunde noch weiter runtergeht. Ja, Hertha jetzt, wie gesagt, unglücklich gelaufen für die das Spiel mit der gelb-roten Karte. Das ist eine Entscheidung halt, kann man eigentlich nicht so nicht geben. Ja, und dann wird es schwer. Die letzten Wochen halt, ja, der Trend ein bisschen runtergegangen, nur noch 16 Punkte. Aber können immer noch in die Europa League. Da muss man halt abwarten, wie das jetzt noch weiterläuft. Ja, vielleicht habe ich sie zu gut eingeschätzt, aber es ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Deswegen jede Woche kann es natürlich ganz anders aussehen. Von daher ist es auch natürlich immer schwer, eine Einschätzung zu geben, die wochenlang bestehen bleibt. Ja, so schnelllebig ist der Fußball mittlerweile geworden und so gut ist die Bundesliga auch einfach, dass die Teams ja, sich immer gegenseitig schlagen. Jeder kann jeden da wirklich schlagen und die Punkte
Oh.
sammeln.
Okay, das waren jetzt keine Phrasen.
Und ja, das ist halt, geht dann halt schnell, wie man sieht, bei Frankfurt zum Beispiel.
So ist der Fußball. Ja, die Überleitung, die nehme ich dir jetzt nicht ab. Nein, wir machen weiter mit Freiburg zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Ja, und da hast du am Wochenende, wir haben zusammen Fußball geguckt, nur damit ihr das auch mal so wisst, waren da gemütlich was essen und haben uns da die Konferenz mal zusammen reingezogen und ja, haben da so ein bisschen mitbekommen, was da auf den jeglichen Plätzen los war. Und ja, Mainz 3-1 gewonnen in Freiburg Und du hast gesagt, da der Ruven Schröder, der macht einen guten Job bei Mainz 05.
Ja, weil der komischerweise, ja, was heißt komischerweise? Der macht einen guten Job, weil er immer wieder Spieler zu Mainz lockt quasi. Die Scouting-Abteilung scheint da zu funktionieren und Transfers sind immer, ja, funktionieren da einfach. Und auch die haben jetzt am Wochenende zugeschlagen quasi. Ja, und Freiburg, Christian Streich, lobst du ja immer sehr. Der hatte jetzt einen Negativlauf. Ein Transfer mal zu nennen, der jetzt bei Mainz funktioniert, ist zum Beispiel Onisivo.
Okay.
Wird für den einen oder anderen jetzt nicht so viel sagen, aber der macht in den letzten Wochen echt gute Spiele, hat jetzt auch getroffen mit links. Ja, das sind halt so Namen, die man nicht wirklich auf dem Schirm hat, aber die dann in Mainz irgendwie funktionieren. Wir haben uns ja auch ein bisschen gewundert, als wir das Spiel gesehen haben, oh, wer ist das? Oh, den hatten wir auch noch nicht, kannten wir auch noch nicht und sowas. Aber ja.
Ja, Mainz so ein bisschen unterm Radar, wenn ich jetzt zwischengrätschen mal darf.
Ja.
Wie es Mazzonis mal wieder nicht gelungen ist am Wochenende. Mainz mit einem guten Spiel in Freiburg und mit Spielern, die wirklich, ja, überzeugen. Und im letzten Jahr, nach so einer schweren Saison, wie sie Mainz doch hatte, steht man jetzt im gesicherten Mittelfeld auf Platz 9.
Ja.
Also mehr Mitte-Tabelle geht nicht gerade. Und ja, hat da 15 Punkte. Ein Punkt hinter der Hertha also. Ja. Und macht da einen sehr, sehr guten Job. Völlig unaufgeregt haben die Jungs das gespielt in Freiburg. Natürlich ja, kann man in Freiburg gewinnen, das steht außer Frage. Aber Christian Streich in den letzten Wochen eigentlich, ja, mit guter Form haben wir sie eigentlich gelobt.
Ja.
Und hätte man schon gerechnet, dass Freiburg das Ding eigentlich zu Hause eintütet. Ja, und Mainz hat sich so ein bisschen nach oben geschlichen. Und da werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall beobachten, wohin der Trend geht. Und ich denke, damit können wir auch weitermachen mit einem Spiel, ja, was wir beide genossen haben. du vielleicht jetzt nicht ganz so wie ich. Weil du ja natürlich Werder Bremen in den letzten Wochen hier, ich weiß nicht, seit wann du Bremer bist, aber immer sehr stark geredet hast. Ja, und Borussia Mönchengladbach, da hat mein Lieblingsspieler wieder zugeschlagen, Alassane Player, dreimal, und da gab es einen 3-2-1-Sieg.
Ja, bisschen der Spieler des Spieltags.
Nicht nur ein bisschen mehr.
Wenn man Marco Reus auch ausklammert. Die beiden waren auf jeden Fall relativ erfolgreich an diesem Spieltag. Und Player, ja, wie gesagt, in den vergangenen Folgen schon angesprochen, dass du ihn mir ein bisschen, ja, ins Radar, bei mir ins Licht gerückt hast. Und wie gesagt, der überzeugt mich immer und immer mehr. Hat ein überragendes Spiel gemacht, an jeder gefährlichen Aktion dabei gewesen. Und ja, das eine Tor macht er auch überragend, nimmt den mit rechts runter und legt ihn sich mit links auf und schlänzt ihn rein. Immer gefährlich, auch bulliger Typ, trotz seiner Bulligkeit, immer eine gute Technik und habt immer die richtigen Entscheidungen. Und auch, muss man sagen, ein bisschen immer Glück dabei, bei seinem letzten Tor trifft er den Ball nicht und es sieht so aus, als ob er ihn über ein Torwart chippt. Aber was sage ich immer?
Immer Glück ist Können.
Genau, so sieht's aus.
Das sage ich doch eigentlich, also jetzt werden hier wieder Sprüche entwendet. Ja, Leute, ihr könnt es nochmal nachhören in den letzten Folgen, wer das immer sagt. Ja, Alassane Player. Ich glaube allerdings, der wird nicht lange in Gladbach spielen. Auch wenn der jetzt einen 5-Jahres-Vertrag oder was der hat. Ich sage, der ist nach der Saison nicht mehr da. Ja, macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ja, die ganze Gladbacher Offensive funktioniert. Er ist der Nutznießer natürlich davon. Aber er ist wirklich eiskalt, das muss man sagen.
Die Offensive funktioniert auf jeden Fall. Auch Hazard natürlich, haben wir in den letzten Folgen auch angesprochen. Immer ein Spieler, der gute Sachen macht, kreativ ist. Haben jetzt mittlerweile 26 Tore. Ja, die Offensive, wie gesagt, funktioniert auf Tabellenplatz 3. Leider 4 Punkte hinter Dortmund. Aber glaubst du, dass Borussia Mönchengladbach...
Tabellenplatz 2 muss ich revidieren.
2. Was habe ich gesagt?
3.
Oh, Entschuldigung. Ja, Tabellenplatz 2. ja, was die Frage wollte, glaubst du, es reicht für die Champions League?
Für Gladbach.
Für Gladbach. Oder vielleicht auch noch mehr.
Also, wenn sie die Form bis zur Winterpause jetzt halten können, dann sind sie auf jeden Fall, ja, aufgrund der Punkte natürlich sowieso ein Kandidat,
ja,
dafür. Ich finde den Fußball, den sie aktuell spielen, wirklich sehr, sehr gut. Sie hatten diesen Ausreißer nach unten, dieses eine Spiel, wo es mal ein bisschen was auf den Kopf gab.
Ja.
Aber das passiert dann auch mal. Und wie gesagt, sie haben mit Dieter Hecking einen sehr, sehr guten Trainer, der das da ruhig immer analysiert, der da die richtigen Worte findet. Der ganze Verein macht super Arbeit. Deswegen würde mich das freuen, wenn so ein Team das mal in die Champions League schafft. Das wäre, glaube ich, auch der einzige Anreiz für Alassane Player zu bleiben.
Ja.
Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ob es dann ganz reicht, Ja, wenn ich mir die Tabelle jetzt so angucke, glaube ich schon, ja, in der aktuellen Verfassung, dass sie auf jeden Fall im Champions League, ja, mitspielen werden und sie auch erreichen werden.
Ja, Hacking noch nicht verlängert, tatsächlich. Die
Ah,
Gespräche kommen
okay.
wohl im Winter, laut einigen Medien.
Ja, das wird dann ganz wichtig zu sein, für die Entwicklung der Mannschaft. Aber wenn der verlängert im Winter und das reibungslos alles über die Bühne gibt und gar keiner sein Gesicht verliert, davon gehe ich mal aus,
Ja.
dann sind die auf jeden Fall ein Kandidat für die Champions League.
Also ich persönlich glaube auch, dass sie es in die Champions League schaffen, weil sie ja so eine heftige Offensive einfach haben und die auch funktionieren. Wenn da jetzt kein Rieseneinbruch kommt im Winter, sich jemand schwerer verletzt und einige Monate ausfällt, glaube ich nicht, dass da irgendwas noch passiert. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass sie das in die Königsklasse auf jeden Fall schaffen, diese Saison.
Ja.
Vielleicht sogar mehr, man weiß nicht, wenn Dortmund vielleicht mal eine schwache Phase hat und Gladbach dann auch wach ist und ja, das ausnutzen kann, geht auch vielleicht was um die Meisterschaft.
Okay, ja, das ist jetzt mutig wieder,
Ja,
aber ist
ja.
okay. Auch mal mutiger auch sagen,
Ja.
hast du ja in den letzten Wochen sehr oft daneben gegriffen, deswegen einfach mal weitermachen. Vielleicht stimmt dann doch irgendwas mal. Nee, aber man muss natürlich auch über die andere Mannschaft an diesem Spieltag sprechen, die da mitgespielt hat, nämlich noch. Gladbach war ja nicht alleine auf dem Platz. Ja, Werder Bremen
Hast
jetzt
mich erwischt, wollte ich ein bisschen wegreden,
ja,
jetzt
auf Platz
holt
7
sie wieder
abgerutscht,
zurück.
jetzt 10 Punkte hinter der Spitze. In den letzten Spielen wirklich, ja, haben wir es schon angesagt, ein bisschen enttäuschend. Und auch jetzt so nach vorne ging nicht so wirklich viel.
Ja, die haben ihr System jetzt ein bisschen umgestellt, haben Dreierkette gespielt und ja, es lässt halt auch viel Raum dann für Konter, wenn man sich nicht gegenseitig richtig absichert oder ja, einige Ballverluste hat, die man dann vermeiden muss, leider. Das hat Gladbach gut ausgenutzt. Bremen jetzt halten sich aber immer noch auf Platz 7 und nach oben geht immer noch was, aber ja, der Trend ist ein bisschen negativ in den letzten Wochen. Woran das wirklich liegt, kann ich nicht sagen,
Ich
weil
kann es dir
wenn
sagen.
ich die Spiele sehe, ja,
Ja.
bitte.
Ja, es liegt daran, dass Bremen aktuell nicht so einen Knips hat.
Ja,
Das muss man
okay.
sagen.
Ja,
Also,
stimmt. Kruse lang nicht getroffen, Harnik
ich
auch.
glaube, Maxi Eggestein hat die meisten Tore da bei Werder Bremen.
Ja.
Und das ist dann doch ja, zu wenig. Also, da fehlt auf jeden Fall ein Spieler. Martin Harnik hatte ein, zwei Schüsse jetzt in dem Spiel, aber ja, das ist natürlich viel zu wenig. Und deswegen ja, läuft das momentan auch einfach nicht, weil du brauchst immer dann einen, wenn du in der Bundesliga oben mit dabei sein willst, dann brauchst du schon einen,
Ja,
der öfter mal trifft.
das stimmt, der dann auch regelmäßig trifft und auf ja, doppelstellige Zahlen kommt in der Saison. Das wäre schon hilfreich auf jeden Fall. Aber sie haben ja Potenzial da. Ich meine, Kruse ist jetzt nicht so schlecht da vorne, Harnik eigentlich auch nicht.
Absolut.
Ja, dann haben sie noch Nouri Sahin geholt gehabt,
Der ja auch
der die
für viele
Fäden
Tore
zieht.
bekannt ist.
Ja, auch getroffen jetzt, getroffen.
Ja.
Nee, aber ja, da muss man abwarten, wie Bremen das jetzt auffängt, die nächsten Wochen. Jetzt ist ja Länderspielpause, vielleicht tut es denen ganz gut.
Da hast du super übergeleitet, ne? Und ja, Hoffenheim gegen Augsburg ist das nächste Spiel, über das wir sprechen. Hoffenheim gewinnt zu Hause 2 zu 1 in der Champions League, auswärts wieder 2 zu 2, wieder nicht verloren.
Ja.
In Lyon, Hoffenheim, da doch nochmal kurz vor Schluss den 2 zu 2 Ausgleich erzielt. Und du hast gesagt am Wochenende, ah, die sind müde,
Ja.
die werden da was, werden federn lassen gegen
Ja.
Augsburg.
Ja, das habe ich mir echt gedacht. Ich dachte, Hoffenheim, ja, kann das vielleicht nicht so anfangen, diese Doppelbelastung. Und hat man auch gemerkt, fand ich im Spiel. Die haben echt lange gebraucht, bis sie im Spiel waren. So die ersten 15, 20 Minuten waren sie noch nicht da im Kopf und auch die Beine noch nicht wirklich. Und ja, aber trotzdem gewonnen, 2-1 zu Hause.
Ja,
Ja.
später auch müde gewesen im Spiel, ist uns beiden aufgefallen.
Ja.
Da wurde es dann wirklich hinten auch ein bisschen schwammig. Da hatten sie ein, zwei Mal ein bisschen Glück. Und ja, dein Lieblingsstürmer hat getroffen für Augsburg, Finn Bogason. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir das am Samstag anhören musste. Guck dir mal an, was der da macht, und der lupft den rüber. Und ja, jetzt darfst du.
Hat halt Qualität. Das Tor macht er überragend, chippt er sicher rein, einen Zentimeter unter die Latte quasi. Ja, deswegen Augsburgs
Ja, und vielleicht
Garantie
vorgespielt
gerade.
für seinen neuen Arbeitgeber.
Ja, möglicherweise, man weiß es nicht. Ja, bei Hoffenheim. Joker Nelson haben wir letzte Woche auch schon mal angesprochen, hat getroffen und macht da das entscheidende Tor. Ja, Hoffenheim auf Kurs, würde ich sagen.
Ja, Hoffenheim auf Platz 6 jetzt, ein Punkt hinter den Bayern, natürlich noch 8 Punkte hinter der Spitze, aber zumindest positiver Trend. Es geht in der Tabelle ein bisschen nach oben. und man ist jetzt in den Europa League Plätzen. Ich denke, da will man natürlich auch nochmal in die Champions League wieder rein. Und das ist, denke ich, auch möglich. Meinst du, die kommen in der Champions League noch weiter?
Ja, schwierig. Ich hoffe es natürlich. Die haben bis jetzt einen ganz ordentlichen Champions League Auftritt gehabt, fand ich. Immer mal, ja, ein bisschen unglücklich, Punkte gelassen. Die haben auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Mich beeindruckt das halt, dass sie tatsächlich diese Balance hinkriegen zwischen Bundesliga und Champions League. Da hatte ich sie auch auf der Bank zum Beispiel nicht so stark eingesetzt, dass sie durch die Rotation da wirklich ja, konstant bleiben. Und ich dachte, die werden da einige Male Punkte lassen. Aber das kriegen sie bis jetzt ganz so gut hin. Anscheinend macht Nagelsmann da gute Regenerationsarbeit. Man hört ja auch immer wieder Rotation, Schlüsselwort, das ist der Schlüssel, man muss rotieren und so. Ja, bei Hoffenheim klappt's momentan. Und ich glaube auch, dass sie ja, Champions League, weiß ich nicht, ob sie weiterkommen, ob sie da überwintern, aber ich glaube, dass sie diese Saison auch wieder ein Kandidat für die Champions League sein können, wenn sie keinen Einbruch kriegen.
Ja, natürlich, Mert, wenn sie keinen Einbruch kriegen, klar sind sie dann Kandidat. Ja, machen wir weiter, denke ich. Da kommen wir eigentlich jetzt zum Spitzenspiel des Spieltags. Nein, nicht zu Dortmund-Bayern, da kommen wir natürlich zum Schluss. Mensch. Nein, machen wir weiter mit RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. 3:0, ziemlich deutlich. Und ja, ziemlich deutlich ist auch ja, die Ausgangslage in der Tabelle jetzt für Bayer Leverkusen. Die sind nämlich auf Platz 13, ein Punkt sogar hinter dem VfL Wolfsburg.
Ja.
Ja, und das kann ja wirklich nun nicht der Anspruch sein.
Ja, tatsächlich sogar 3 Punkte, also Hannover, wenn sie gewinnen und Leverkusen das nächste Spiel auch verliert, sind sie endgültig unten mit drin. Ja, Leverkusen ja ein bisschen deine Truppe, die du da immer gerne beobachtest. Hast ja da 1-2 Talente entdeckt, die echt Potenzial haben, aber das jetzt nicht auf den Platz bringen. Wieso, weshalb, warum? Was glaubst du?
Also meine Talente, die bringen das auf Platz, das muss ich sagen. Also Kai Havertz, der überzeugt mich jede Woche. Ja, auch Julian Brandt funktioniert ja größtenteils. Ja, Bayer hat ein Defensivproblem auf jeden Fall. Wenn man immer so viele Gegentore bekommt, ist es einfach zu wenig. Natürlich jetzt auch keins geschossen in Leipzig. Aber man muss sagen, wirklich Leipzig über 90 Minuten die bessere Mannschaft. In jeglichen Mannschaftszeilen überlegen, ja. Mehr Ballbesitz, bessere Spielkontrolle, ja, schnelle Spieler natürlich vorne, und wenn Timo Werner seine Fahrlässigkeit vom Tor noch ablegen würde, dann hätte das auch noch deutlicher ausgehen können. Da war Leverkusen dann doch noch am Ende gut bedient. Einen guten Freischuss hatten sie von Leon Bailey und noch eine gute Einzelaktion von Kai Havertz, aber vielmehr, ja, hat das Spiel dann auch nicht hergegeben. Und da muss man jetzt wirklich langsam mal anfangen, in Leverkusen sich zu hinterfragen, wie lange hat Heiko Herrlich da noch Zeit,
ja.
So zu arbeiten, denn es ist keine wirkliche Handschrift in den letzten 2 Jahren zu erkennen. Das muss man auch in aller Deutlichkeit jetzt hier mal sagen. Und RB Leipzig, ja, die klettern auf Platz 3 jetzt. Ralf Rangnick hat sich ein bisschen aufgeregt, dass nur ein Nationalspieler dabei ist,
ja,
von RB. Und da haben wir doch mal durchgeguckt, wer dann da noch in Frage kommen würde. Ja, da sind mir auch jetzt nicht viel mehr aufgefallen im Bereich Deutschland, weil die haben den Österreicher und, Brasilianer. Deswegen weiß ich nicht so richtig,
Werner ist ja eingeladen,
was er da fordert. Timo Werner ist eingeladen, natürlich. ja, bei RB Leipzig auf Platz 3 und jetzt wieder 2 Punkte vor den Bayern und auch, ja, 5 Punkte hinter Dortmund. Also da kann auch noch was gehen für RB. Die haben sich jetzt so ein bisschen gefangen und stabilisiert. Da ist auf jeden Fall noch was möglich.
Bei RB ist einiges möglich, glaube ich auch. Vor allem, ja, 6-0 gespielt diese Saison. Und ja, die wenigsten schon, Gegentore, schon, wenn ich das hier richtig sehe, 9 Gegentore. Defensiv sind sie stark. Und die Offensive, wie gesagt, wenn sie da ihre Chancen wirklich nutzen, in Person von Werner jetzt größtenteils, hätten sie auch viel, viel mehr Tore schießen können. Aber was mich halt beeindruckt ist, dass sie tatsächlich sehr, sehr wenige Gegentore kriegen.
Ja, das ist sehr stark. Das war mir auch so gar nicht bewusst. Vielen Dank, Mert.
Gerne.
Da muss ich auch nochmal den Torhüter hervorheben. Ja, jetzt gleich wieder übermütig. Gulaschi, der macht da wirklich einen super Eindruck. Ja, 6:0, das spricht für sich. Weiße Weste. Sehr, sehr gut. Und damit, ja, kommen wir zum Spiel, was den Spieltag am Sonntag abgeschlossen hat. Was hier noch nicht unser letztes Spiel ist, aber was natürlich für dich ein ganz besonderes Spiel war. Deine beiden Teams im Aufeinandertreffen. Deine beiden Trainer, Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Ja, Mert, lass alles raus.
Ganz nach dem Motto, the trend is your friend, wenn man Hoeneß hier zitieren möchte. Frankfurt 3-0 gewonnen, die letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut drauf und auch völlig zu Recht und verdient auch gewonnen. Jovic und Alea haben das Ding da eingetütet, Jovic mega drauf, Alea auf Platz 3, der Topscorer in ganz Europa. Kylian Mbappé auf Platz 1 mit 15 Scorerpunkten, dann kommt Lionel Messi und dann kommt schon Alea. Und das ist schon krass.
Das ist stark.
Und zu Schalke muss man sagen, denen ist nicht viel eingefallen. Hatten da eine Szene.
Ich dachte, jetzt sagst du, denen ist nicht mehr zu helfen.
Das hast du jetzt gesagt, denen ist nicht mehr zu helfen. Auf jeden Fall, auch mit Nürnberg, die Verlierer des Spieltags, auf jeden Fall nur 10 Punkte auf Platz 14 und die Konkurrenz hat gepunktet. Sieht echt nicht gut aus. Ja, Tedesco in der Champions League liefert er, aber in der Liga funktioniert halt gar nichts. Ja, auch unglücklich, da die eine Szene mit Embolo. Kann man Elfmeter geben, also
ja.
Er ehrt ihn, dass er in der Szene dann sich nicht fallen lässt, hat Tedesco nach dem Spiel auch nochmal gefordert, Embolo, da muss er sich fallen lassen, ja, hat er nicht getan und kam dann zum Abschluss, ja, nicht, der ist nicht drin gewesen und im direkten Gegenzug kriegen sie dann das Gegentor.
Natürlich schon, doppelt bitter.
Ja, doppelt bitter, aber das ist auch bezeichnend für Schalke.
Und so ist dann auch der Fußball mit, ne? Wer vorne nicht macht, wird hinten bestraft.
Oi, oi, oi.
Ja, da klingelt es dann auch, nehme ich mal. Und da muss man sagen, das war ein bisschen fahrlässig, auch vielleicht ein bisschen des Alters des Spielers geschuldet, dass er da nicht einfach liegen bleibt. Denn der Kontakt ist ganz klar da, er kommt aus dem Tritt und dann ja, denkt er, den mache ich noch. Aber man sieht halt, er hat keinen festen Stand und kann den Ball halt überhaupt gar nicht mehr richtig treffen und das ist dann ja ein bisschen dem jugendlichen Leichtsinn geschuldet und dann im Gegenzug wird es natürlich bitter und Luka Jovic hat da getroffen und er hat jetzt schon 9 Tore und die beiden macht er auch wieder ganz, ganz stark.
Ja.
Also der hat wirklich ein riesen Selbstbewusstsein und Freddy Bobic hat gesagt, das geht Richtung Weltklasse. Ja, momentan auf jeden Fall mit 9 Toren in der Torjägerliste. Ganz weit vorne, aber wer da auch noch mit dabei ist, ist einer, der gar nicht in der vordersten Front agiert. Das ist nämlich Marco Reus und jetzt kommen wir nämlich zum Topspiel des Spieltags. Ja, und Uli Hoeneß hat letzte Woche die Favoritenrolle schon nach Dortmund geschoben und der Favorit ist seiner Rolle gerecht geworden. Ein 3-2 Heimerfolg, ja, im ausverkauften Signal Iduna Park gab es da das 3-2 für Borussia Dortmund und nicht nur Marco Reus war erfolgreich, auch Robert Lewandowski hat 2 Treffer beigesteuert, seine Krise also beendet. Wenn man davon sprechen möchte. Paco Alcacer ist spät reingekommen und lupft über Manuel Neuer. Er ist der einzige Spieler zusammen mit Lionel Messi, der das fertiggebracht hat. Und ja, macht auch den Siegtreffer. Nachdem ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst habe, wer getroffen hat und was passiert ist, erstmal ein geiles Spiel gewesen, hohes Tempo und jetzt sprechen wir nochmal über die einzelnen Tore und jetzt darfst du natürlich schon mal ein bisschen loslegen. Matt.
Ja, überragendes Spiel, super geil gewesen, stand ja auch dann im Nachhinein Werbung für die Bundesliga und so. Ja, war es auch, definitiv. Leider sind das auch immer dieselben Teams, die da Werbung machen für die Bundesliga. Aber das ist eine andere Sache. Ja, überragendes Spiel. Bayern überraschend gut die erste Halbzeit. Überraschend deswegen, weil sie in den letzten Wochen, wie gesagt, schon gekriselt haben und die Dominanz gefehlt hat. Aber in der ersten Halbzeit war sie auf jeden Fall da. Und ja, wer da extrem positiv mir aufgefallen ist, war Franck Ribéry bei Bayern, weil der an jeder guten Aktion beteiligt war und wirklich immer gefährlich war. Und ja, Dortmund trotzdem zweimal zurückgelegen und ja, jedes Mal zurückgekommen und das Ding dann noch gedreht. Und für Bayern muss man sagen, wenn man zweimal in Dortmund führt, dann muss man das eigentlich normalerweise ja, nach Hause bringen, in trockene Tücher bringen.
Oh, das aber das auch für ey. Ja.
Ja, aber das ist ja momentan auch bezeichnend für Bayern. Läuft nicht.
Ja, dann das Ergebnis nicht rüberzubringen, da hast du schon recht, wenn man da zweimal führt. Man muss sagen, Franck Ribéry ist ja öfter mal in den letzten Spielen gegen Dortmund mit Ohrfeigen aufgefallen.
Ja.
Und natürlich darf das in so einem Spiel auch nicht fehlen. Diesmal nicht gegen einen Spieler, sondern in der Mixzone gegen einen französischen Reporter.
Ah.
Da wurde kurzerhand mal ein bisschen hinter die Ohren warme Löffel gab's da. frei nach dem Begriff, gab es da mal ein paar Satz, ein Satz heiße Ohren. Hat Frank mal ausgeteilt, aber wirklich sehr, sehr gute Leistung von ihm, speziell im ersten Durchgang. Und hat dann gezeigt, dass das Thema, wie Ole Hoeneß sagt, alt oder jung, das ist alles Quatsch.
Richtig.
Hat er widerlegt. Und ja, das zweite Tor von Bayern hat mir sehr, sehr gut gefallen. Überragend rausgespielt von Sergej Gnabry mit der Hacke im Strafraum.
Ah.
Und dann chippt Joshua den nochmal rein und Robert legt ihn dann ins Tor. Wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber für mich natürlich das Tor dieses Spiels, ja, der Ausgleich von Marco Reus zum 2:2. Er hat vorher schon ein, zwei Mal, ja, hat er größere Chancen ausgelassen, aber das 2:2, wie er den nimmt, also das ist wirklich ein Genuss. Wir haben es ja vorhin uns nochmal angeschaut, kann ich ja jetzt verraten, und da habe ich gesagt, das ist anders.
Das war auf jeden Fall anders. Lever hast du angesprochen, Lever hat jetzt mittlerweile 12 Tore in 9 Spielen gegen seinen Ex-Club, gegen die trifft er gerne. Und ja, wer auch gerne trifft, ist Marco Reus. Überragendes Tor gemacht, also Elfer sicher. Und
Überleitung kannst du.
Ja, das kann ich. Und die Volley-Abnahme ist einfach überragend. Das kann auch nicht jeder, muss man echt wirklich sagen. Der Ball kommt eigentlich schon eklig, weil er einmal aufditscht vor ihm. Aber den dann so drüber gleiten zu lassen in die lange Ecke, genau neben dem Pfosten, ist einfach Weltklasse, macht er richtig, richtig stark. Und ja, so intensiv wie das Spiel war, auch das Tempo und so, den Ball dann auch so zu nehmen, wie gesagt, kann nicht jeder. Und Marco Reus war halt auch der Mann des Spiels. Ja, da hat er schon einige Szenen gehabt, auch vorher, nach Fehler von Hummels. Ja.
Was?
Ja, zu dem kommen wir auch nochmal gleich. Ja, hätte er auch noch mehr Tore machen können oder müssen sogar. Ja, wie gesagt, Bayern überraschend stark, aber Dortmund momentan einfach brutal drauf.
Okay, aber was ich mich jetzt gefragt habe in der Nachbetrachtung des Spiels, ja, warum spielt ein James Rodriguez keine einzige Minute in so einem Spiel?
Ja, Heinkes hat ja mal gesagt, es ist ein Gottesgeschenk, dass James Rodriguez bei Bayern ist. Ja, mittlerweile ja, eine Figur bei Bayern, die einfach, ja, nicht funktioniert oder nicht funktionieren will, sagen wir mal so, weil...
Das finde ich Quatsch jetzt.
Ja, weil, ja, er will ja weg. Er hat ja schon, Medien sagen, er möchte weg. Er leitet schon den Wechsel zu Real Madrid ein. Der Berater hat schon gesagt, ja, wir werden nicht länger bei Bayern bleiben und. Ja, Spiele bekommt er tatsächlich auch nicht.
Das sagen die Medien.
Ja.
Aber James Rodriguez muss in so einem Spiel einfach spielen.
Normalerweise schon.
Muss zumindest reinkommen. Der ist so bei sich, ja.
Meiner Meinung nach muss der jedes Spiel spielen, weil ich ihn echt stark finde, einfach, weil er einfach so ein klassischer Spielmacher als Zehner-Typ.
Er hat doch auch in dieser Saison schon funktioniert. Warum spielt er nicht?
Ja.
Haben die einen persönlichen Zwist?
Wahrscheinlich. Wenn man da ja, nachhakt, soll ja James schon gegen Kovac gesagt haben, wir sind nicht hier in Frankfurt und.
Das ist klar. So gut spricht er doch gar nicht Deutsch. Das weiß ich nicht, ey.
Ja, komische Situation zwischen
In so einem Spiel, da muss man auch als Trainer seine Eitelkeiten ablegen.
Ja.
Wenn ich da 3:2 hinten liege oder wenn es 2:2 spielt und ich will das Ding wirklich noch gewinnen, da muss ich jetzt auch mal Kritik äußern. Niko Kovac, habe in den letzten Wochen sehr zu ihm gehalten, da muss er einen James Rodriguez reinbringen und mit seiner Ballsicherheit und seiner Torgefahr, die er auf jeden Fall ausstrahlt und auch seine Fähigkeiten, Tor vorzubereiten. Finde ich sehr, sehr schade, dass der dann nicht spielt. Und dann habe ich noch eine andere Frage auf der anderen Seite. Paco Alcacer war auf der Bank.
Ja, der war ja öfter mal auf der Bank jetzt bei Dortmund, auch muskuläre Probleme gehabt und ich glaube, er hat noch keine 90 Minuten wirklich gespielt oder so, also wenig Spielzeit bekommen, dafür ist seine Quote halt einfach überragend.
Also sagst du dir, Favre hat gesagt, das ist cleverer, den bringe ich einfach kurz vor Schluss.
Ja, ich glaube schon, der hat ja momentan auch ein Händchen, ich glaube... Auch als Trainer ist das wie als Spieler, wenn du weißt, okay, momentan habe ich einfach einen Lauf und alles, was ich mache, greift. Hast du das auch als Trainer und am Ende hat sich das auch ausgezahlt. Und ja, Paco Alcacer hat seine Qualitäten, definitiv. Ich frage mich natürlich auch immer, warum der nicht dann von Anfang an spielt, aber hat dann auch wahrscheinlich taktische Gründe. Hat ja auch dann in der Pressekonferenz gesagt, er wusste, dass Bayern dieses Tempo nicht halten kann und schwächeln. Und dann so ein Paco Alcacer in der Hinterhand zu haben, ist natürlich ja, eine Waffe.
Ja, das ist natürlich auch eine Aussage mit Gewicht, oder? Wenn ein Lucien Favre sagt, ja, ich wusste, Bayern kann das Tempo nicht...
Da muss sich Bayern auf jeden Fall hinterfragen, dass es schon so auffällig ist, dass die Gegner das so gut analysieren und wissen, wo die Schwächen sind. Da muss man auch vielleicht nochmal die Fitnesszustände hinterfragen.
Ja, ein anderer, der das Tempo nicht gehen konnte, Mert.
Danke.
Darauf wolltest du
hinauslaufen.
nehme ich an. Ja, das ist jetzt ein Thema, über das darfst du jetzt referieren. Mats Hummels wurde ausgewechselt, hat sich auswechseln lassen. Aufgrund einer Verletzung wird hier angegeben im Spielbericht in der 66. Minute. Auf geht's.
Ja, also, Mats Hummels, was soll ich sagen? Ich habe mich in den letzten Wochen schon sehr über ihn aufgeregt und auch meiner Meinung nach auch zu Recht. Und das Spiel hat einfach meine Aussagen auch mal wieder bestätigt. Mats Hummels momentan einfach vogelwild. Ich kann ihn nicht verstehen. Also, er hat gesagt, er war krank. Er ist krank geworden an dem Tag und hat gesagt, er kann spielen. Also, hat sich fit gemeldet. Da muss man auch einfach den Spielern da fragen, wenn du krank bist, dann bleibst du zu Hause und spielst nicht, weil das ist einfach auch respektlos gegenüber deinen Mitspielern, wie zum Beispiel Süle, der topfit ist auf der Bank.
Na gut, Niko Kovac hat ihn gefragt, kannst du spielen?
Ja, und klar, als Spieler willst du auch immer spielen. Ist ja auch logisch. Aber da muss man auch mal so ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, wenn ich krank bin, dann spiele ich nicht. Aber wir wissen auch beide, da sind wir uns relativ sicher, dass das einfach nur eine Aussage war, um seine Leistung da gerecht zu werden. Weil es ist einfach schlecht, weil du kannst nicht... Guck mal, wenn du spielst, bist du 100% fit und wirst auch demnach beurteilt, meiner Meinung nach. Du kannst dich nicht nach dem Spiel hinstellen und sagen, du, ich habe heute keine Leistung gerufen, weil mein Ohr hat gejuckt oder ich hatte
Verdacht
Fieber.
Verdacht auf blauer Fleck.
Ja, das kannst du nicht machen. Das ist einfach... Geht nicht. Als Profi, sorry, das ist einfach schwach. Schlecht.
Ja. Ja, also du wirfst den Ball jetzt rüber zu mir natürlich. Mats Hummels, einfach unclever dann so eine Aussage zu tätigen und auch weitestgehend, da kann man auch sagen, das war dumm. Einfach nur. Olli Kahn hat gesagt, was geht in den Spielern vor im Sportstudio und er hat auch gesagt, das stimmt bei einigen vom Kopf her nicht und genauso sehe ich das auch oder stimmt es bei Mats Hummels gerade nicht, um das klar anzusprechen. Weil das geht natürlich gar nicht. Und wer kennt es nicht, wer ist nicht schon mal am Wochenende aufgelaufen bei seiner Mannschaft und war nicht richtig fit, aber wollte halt unbedingt spielen. Und gerade in so einem Spiel ist es dann auch so, wenn du nicht 40 Fieber hast, dann kannst du die Sachen ausstellen. Also das bilde ich mir jetzt einfach mal ein, auch wenn das Top-Niveau ist.
Ja,
aber
definitiv.
Der kriegt dann eine Tablette und du hast Adrenalin und das ist dein Ex-Team und du willst alles beweisen. Und da muss man einfach sagen, hat er bei ein, zwei Situationen wirklich geschlafen.
Ja.
Und wenn Marco Reus da ein bisschen nicht so ein Sportsmann ist und die Dinger da reinnagelt, dann wird das natürlich eine ganz, ganz bittere Note für Mats. Er ist jetzt rausgegangen, allerdings beim Stand von 2-1.
Ja.
Hat natürlich dann nach dem Spiel nochmal für Furore gesorgt. Da hätte er vielleicht einfach die Klappe gehalten.
Genau, das ist das Ding. Das zeigt auch einfach seine Situation momentan, dass er einfach leistungstechnisch nicht auf dem Niveau ist, wo er gerne sein möchte und sich einfach selbst erklären muss. Ich meine, wenn es läuft, dann musst du ja, stellst du dich nicht vors Mikrofon und sagst, oh, heute war ich überragend oder so. Dann spricht die Leistung halt für sich. Und das zeigt auch einfach für die Krise bei Bayern und die Krise vor allem bei Mats Hummels, dass er sich da hinstellen muss oder hinstellen möchte, sagen wir mal so, hinstellen möchte und sich selbst erklären muss. Und dann aber so eine Erklärung abzugeben, ist einfach eine absolute Frechheit. Und ich sage auch, das ist einfach vorgeschoben, kaufe ich ihm nicht ab, weil seit letzten Wochen muss er dann krank gewesen sein, seit einem halben Jahr oder was, weil das ist einfach schlecht. Da kannst du nicht sagen, ich bin krank und mein Kopf war dicht und bla bla bla, der spielt nicht. So. Und dann auch, wenn ich in der Halbzeit...
Ja, und dann äußere ich nicht danach.
Und äußere dich nicht daran. Und wenn der Trainer dich in der Halbzeit dann schon fragt, ey, wie sieht's aus? Geht's noch? Und du dann sagst, ja, so, dann hast du doch die Möglichkeit zu sagen, nee, echt, geht nicht mehr oder so. Weil in der ersten Halbzeit hat er die Situation mit Reus gehabt. Da hätte er sagen können, okay, ich bin wirklich krank und das geht nicht, Trainer.
Ja.
Aber dann nach der zweiten Szene, wo du... Die anderen Szenen möchte ich gar nicht ansprechen, welche Fehler er noch gemacht hat. Aber bei der zweiten Szene mit Sancho zum Beispiel, dann auch zu sagen, okay, jetzt habe ich es auch selber eingesehen, funktioniert daher heute nicht, Trainer, nimm mich bitte raus. Es ist einfach schwach. Es geht, das kann ich nicht verstehen. So ein Spieler mit so viel Erfahrung, mit so viel Qualität, muss das einfach selber auch einschätzen können. Und auch, wie gesagt, respektvoll gegenüber seinem Mitspieler sein und sagen, du, wenn ich krank bin, ich kann heute nicht, heute spielst du. Das hilft niemandem weiter. Und so fand ich auch, nach den ganzen Aussagen, die er getätigt hat, nach dem Spiel, schiebt er den schwarzen Peter, den berühmten schwarzen Peter, rüber zu Kovac Und das ist natürlich auch für einen Trainer undankbar und eklig. Jetzt hat der so viel Druck, der hat jetzt schon so viel Druck gehabt und jetzt kriegt er noch mehr Druck von seinem Spieler.
Ja, aber ich
Das
finde,
ist.
Niko Kovac hat das sehr gut gelöst, hat dann ganz klar gesagt, so, wir haben mit unserem Spieler gesprochen, hat uns das mitgeteilt, wir haben ihn in der Halbzeit gefragt, ob es geht und,
Ah.
und. Hat das für mich super souverän gelöst. Und ja, wie gesagt, die Bayern haben ja geführt 2 zu 1 davor und ich glaube, Niklas Süle hätte das Laufduell gegen Sancho nicht so verloren. Oder da ist ja auch so, okay, Mats Hummels ist nicht der Schnellste, er verliert das Laufduell, aber er hätte den Kontakt einfach suchen können, direkt beim Loslaufen
Ja.
und macht das halt nicht und dann gerät er ins Hintertreffen. Und das ist dann einfach, ja, sich dann im Interview, wie gesagt, haben wir jetzt schon alles gesagt, ist dann einfach schlecht, muss man so sagen. Und ja, der Druck für Niko Kovac ist nicht weniger geworden, mit 7 Punkten jetzt hinter der Tabellenspitze.
Definitiv nicht weniger geworden, sogar gestiegen. Wenn es so, ja, wie gesagt, wenn man da auch so Spieler hat, die so eine Aussage treffen, wo du als Trainer dann auch schlecht aussiehst, ist einfach, ja, eklig. Mittlerweile auf Platz 5 in der Europa League. Jetzt stell dir vor, Bayern muss Europa League spielen, ey.
Das wird nicht passieren, Marc.
Stell dir vor, die müssen Europa League spielen. Das wäre auf jeden Fall krass. Ja, das wäre heftig. Wie gesagt, Bayern momentan müssen sich echt was einfallen lassen.
Ja, also die haben heftige Transfers für den Sommer angekündigt. Da
Ja.
wird das Gesicht der Mannschaft verändert. Und ich sag, man muss im Winter schon was tun. Jetzt sagst du, okay, da ist es schwer, einige Spieler, also gute Spieler zu finden, die auf dem Markt sind und die auch Champions League spielen dürfen. Und da sage ich dann, vielleicht muss man dann auch darauf verzichten, dass sie vielleicht in der Champions League spielen dürfen.
Ja.
Vielleicht kriegt man da doch noch den einen oder anderen guten. Und jetzt sage ich es, man muss Kai Havertz von Leverkusen verpflichten. Unbedingt. Mir egal, wie viel er kostet. Bayern hat das Geld. Die müssen ihn holen.
Ja, für die Ansprüche von FC Bayern ist es ja immer, die besten deutschen Spieler zu ha haben. Oder ja, die haben das bei Brandt ein bisschen verschlafen. Haben wir auch immer untereinander immer gesprochen, dass die Brandt eigentlich holen mussten für die Außen. Jetzt ist Kai Havertz so ein Kandidat, der echt gut performt, ja, Perspektive hat, einfach jung ist und auch Qualität mitbringt. Und das wäre definitiv ein Kandidat für Bayern. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Kai Havertz zum Beispiel die Wende da bringt bei Bayern. Ist ja auch egal, wen du da holst. Du kannst jetzt auch, keine Ahnung, Cristiano oder Messi holen, weil wenn
Oh,
der,
das
wenn,
ist gewagt
ja,
jetzt.
aber wenn der, wenn Rest der Mannschaft einfach nicht funktioniert, dann kannst du auch ein, zwei Spieler holen, das ist scheißegal. Es geht ja auch intern drum. Ich meine, wenn ein Müller nicht funktioniert, ein Hummels nicht funktioniert, ein Boateng nicht funktioniert, jetzt Neuer sogar schon Fehler hat angesprochen hier, Elfmetersituation und so, die Situation falsch einschätzt. Das sind halt so, das muss man erstmal klären. Dann kann man auch, das ist egal, wen du da holst, ich glaube nicht, dass das so großartig was bringt. Klar muss Bayern ja einiges tun auf dem Transfermarkt, das ist einfach Fakt, weil sie auch einfach ja zu wenige Spieler haben, die einfach ja so viel Qualität mitbringen, dass sie sich langfristig an der europäischen Spitze da festsetzen, wo sie ja gerne hin möchten. Aber ich glaube, da sind halt noch einige andere Baustellen, um die sie sich kümmern müssen.
Ja, und wir sind natürlich gespannt, wie das dort weitergeht in den nächsten Wochen und ob Bayern da die richtigen Lösungen finden wird. Es wird auf jeden Fall darum gehen, in den nächsten Spielen unbedingt Punkte zu sammeln, dass man da oben auf jeden Fall dran bleibt, weil die anderen Teams sind wirklich sehr gut in Form momentan. Und wie wir es schon gesagt haben, da wird es nicht leichter in den nächsten Wochen, dann dort den Anschluss zu halten. Letzte Woche gab es ja für uns das Interview der Woche. Dani da Costa, das haben wir vorhin noch vergessen, bei Eintracht Frankfurt, ja, der dort die rechte Position in der Fünferkette oder im Mittelfeld dann öfter mal auch bekleidet. Ja, der hat sich selber die Fragen gestellt und beantwortet. War auf jeden Fall ganz lustig, könnt ihr euch nochmal angucken. Ja, ich denke, damit können wir den Bundesligaspieltag für diese Woche abschließen. War wirklich turbulent und Mert, ja, ist jetzt nochmal mit Mats Hummels ins Gericht gegangen. Aber es gab auch woanders auf der Welt ja, geile Spiele und einen geilen Spieltag. Und da kommen wir zur Premier League Spitzenspiel und Derby.
Geil.
Manchester City gegen Manchester United. Pep Guardiola gegen José Mourinho. Die beiden ja wieder mit einem gesunden Verhältnis. Und José Mourinho hat auch in der letzten Woche sein Verhältnis zu Paul Pogba beschrieben und hat gesagt, es ist ein gutes Spieler-Trainer-Verhältnis. während Paul Pogba ja noch vor kurzer Zeit gesagt habe, es ist ein Spieler-Trainer-Verhältnis, was natürlich Raum für Spekulationen lässt. Aber José, ja, der freundet sich immer mal wieder jetzt mit den Jungs an, die er dann doch schon verteufelt hatte.
Auf Kuschelkurs momentan so ein bisschen.
Ein bisschen auf Kuschelkurs. Hat dann aber, ja, das Derby ging verloren, so viel können wir verraten. Ilkay Gündogan hat getroffen und Man City siegte doch überzeugend 3-1. Und José hat dann hinterher im Interview gesagt, alle einzelnen Tore waren unsere eigenen Fehler und da sehen wir natürlich nicht gut aus. Aber er sagt auch, mental war das natürlich eine extrem schwere Woche im Spiel gegen Juventus Turin. Dann hat man noch Paul Pogba jetzt verloren. Fellaini muss von Anfang an ran. Mental auch eine sehr schwere Woche für das Team aus Manchester. Und für City war das dann doch einfacher in der Champions League und deswegen natürlich auch mental viel frischer. Also Ausreden, die hat er immer.
Ja, City völlig verdient gewonnen, muss man dazu sagen. Die dominante Spielweise ist einfach krass. Haben sie wieder abgerufen. Ich glaube, allein schon nach 10 Minuten waren sie im dreistelligen Passbereich, hatten, glaube ich, 86% Ballbesitz.
Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich so einen Wert
macht. Und Drelle so früh im Spiel gegen eine Mannschaft, gegen eine Top-Mannschaft, wenn du so willst, aus Europa. Das ist schon krass auf jeden Fall und dementsprechend auch völlig verdient geworden. Auch die Tore überragend rausgespielt beim 1-0. Silva wach, legt den quer auf Silva. Nicht auf sich selbst, sondern auf den anderen. Da spielen sie gut raus, auch Aguero. In einer Situation egoistisch, dann wieder egoistisch, aber erfolgreich, knallt ihn da einfach unter die Latte. Gündogan dann auch nochmal getroffen. 44 Pässe, bevor das Tor entstand, das dritte, 44 Stationen. Zum Torerfolg, das ist schon...
Das ist Qualität und die Passmaschine von Pep Guardiola, die ist wieder angeschmissen und die läuft auf Hochtouren. Die wurde geölt in den letzten Wochen, geölt. Und jetzt ist man mit 2 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Liverpool hat zwar auch gewonnen,
ja,
aber man hat jetzt 4 Punkte vor Chelsea, die haben nur unentschieden gespielt. Tottenham ist noch dabei, Arsenal auch nur unentschieden. Also so langsam, ja, wird das ein Zweikampf oder ein Dreikampf, können wir noch sagen, dort in der Premier League. Aber auf jeden Fall, trotzdem muss man sagen, ein geiles Spiel gewesen. Man City gegen Man U. Und vielleicht jetzt nicht in der Brisanz wie in den alten guten Zeiten, wo José auch vorher nochmal 1-2 Pfeile zu Pep geschossen hat. Aber der hatte natürlich in der Woche viel aufzuarbeiten vom Champions League-Spiel. Da gab es ja den späten Sieg bei Turin. Das war eigentlich hat die Woche sehr, sehr gut angefangen für José und er war gut drauf. Deswegen, glaube ich, verkraftet er die Niederlage jetzt so in der Premier League. Da sieht es halt einfach nicht so gut aus, aber in der Champions League hat man jetzt wieder alle Möglichkeiten. Und ich denke, darauf wird er sich konzentrieren und dann in der Premier League einfach probieren, ja, die Champions League Quali zu erreichen. Denn man muss sagen, ja, Meisterschaft ist weg für United und man hat auch dort eine Tordifferenz von -1. Und das ist einfach auch nicht das Niveau eines Teams, was das da um die Spitze mitspielen kann.
Ja, und die drei da vorne sind auch einfach zu stark. Dann kommt noch Tottenham und Arsenal noch dazu. Die sind momentan einfach stärker als United, muss man einfach ehrlicherweise zugestehen. José Mourinho macht überraschenderweise das Beste aus seiner Situation, wenn man an Anfang der Saison denkt, dachte man, okay, der ist jede Sekunde weg, jede Stunde kommt die Nachricht rein, irgendwann José ist raus, aber hält sich da immer noch über Wasser, wie gesagt, ein bisschen jetzt auf Kuschelkurs mit Paul Pogba, mit der Führung da im Verein und alles Mögliche. Macht noch das Beste draus, aber für ganz oben wird es auf jeden Fall nicht reichen. Und ich bin gespannt, wer sich das holt da in der Premier League. Liverpool, haben wir schon gesagt, würden wir gerne, weil einfach Klopp da geile Arbeit leistet und einen guten Fußball spielt. Aber City halt genauso, Pep mit seiner typischen Art,
also einfach City, überall
dominant.
Ja, in der Liga wirklich immer dominant seine Teams.
Ja.
Und
auch als Gegner, glaube ich, das ist einfach, du musst halt immer 90 Minuten lang verteidigen und das ist halt auch eklig, du kommst gar nicht in Zweikämpfe, so schnell sind die Bälle wieder
ist die
weg
Lücke
und
da.
So. Und die haben auch dann halt Qualität mit Sterling, mit Silva, Aguero, dann hast du noch Reyes, dann hast du Leroy Sané, der hat jetzt zwar nicht gespielt, aber das ist halt, wenn du die Namen schon hörst, ist einfach offensiv brutal.
Ja, und Sterling, hast du gerade gesagt, den Namen, ist der bestbezahlteste Profi aus England mittlerweile, hat seinen Vertrag verlängert, ich glaube über 300.000 pro Woche bekommt er. Ja, das ist schon Wahnsinn, was das für Dimensionen sind. Und
aber auch das nutzt vor Sport nicht, wenn du die Champions League im Kopf hast mit seiner Schwalbe da.
Ja,
holt dann ist clever, macht er clever.
Die
ey.
Schwalbe des Jahres, und da muss man auch sagen, da muss er zum Schiri gehen und muss sagen, du,
ja,
das ist kein Elfmeter.
Er hat auch mega Kritik bekommen, auch völlig zu Recht. Da muss man einfach mal hingehen und sagen, du.
Und da muss man auch mal den Schiedsrichter, also.
Der arme Schiedsrichter, macht jetzt Pfeif kein Spiel mehr in der Champions League auf jeden Fall.
Ja.
Der war sich auch so sicher, der ist so zu diesem Punkt hingesprintet und hat Richtung Tor gezeigt, ey, 100% Elfmeter.
Also Wahnsinn.
Unfassbar.
Ja, und wo du gerade Spott sagst, da ist mir dann doch noch was eingefallen zu Bayern Dortmund, das wollte ich vorhin die ganze Zeit sagen, da hast du wieder nicht aufgehört zu faseln. Da gab es eine Bierdusche. Ja, und nicht eine Meisterbierdusche, Mert. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die haben dann doch ein bisschen, ja, was Feuchtes ist da gelandet auf der Schulter, hat man nur fliegen sehen im Video. Ja, und die waren deutlich sauer. Ja, schon ein bisschen respektlos, was da gerade abgeht.
Ja, schon eklig von den BVB-Fans, aber ja.
Ja, die freuen sich natürlich auch mal jetzt in der Tabelle vor den Bayern und in so einem Spiel als Tabellenführer. Das gab es das letzte Mal 2012. Da ist man natürlich ein bisschen hämisch, ja, um das nochmal zu sagen. Aber ja, ich denke, damit sind wir auch durch mit der Premier League in Italien. Juventus hat AC Mailand geschlagen, können wir noch kurz sagen.
Ja, die haben Cristiano getroffen. Ja, souverän da gegen AC Mailand gewonnen. Higuain Elfmeter verschossen, mit Gelb-Rot runtergegangen. Mehr braucht man dann nicht, glaube ich, erzählen.
Gegen sein Ex-Team, der Frust
gegen
ist groß.
Gegen sein Ex-Team, Frust ist groß. Juve zieht immer noch einsam ihre Kreise da an der Spitze. Ja, Spanien wurde auch Fußball gespielt. Messi wieder dabei gewesen nach seinem Armbruch. Verlieren 4-3 gegen Betis. Real gewonnen 4-2. Benzema wieder getroffen, aber auch da ist die Spitze relativ eng. Sevilla, Atletico und Deportivo Alaves mit 23 Punkten. Barca noch vorne mit 24. Das wird auch spannend. Ja.
Ja, und ich denke, da können wir noch sagen, Real Madrid wird heute bekannt geben, dass Solari weiter Trainer bleibt. Hat jetzt in den letzten Pflichtspielen eine Statistik von 15 zu 2 Toren und alles gewonnen. Deswegen kann man sagen, der hat sich das jetzt verdient. Es ist jetzt der Zeitpunkt nach 2 Wochen, dass man beim spanischen Verband angeben muss, wenn man einen Interimstrainer benannt hat, und das war vor 14 Tagen der Fall, ob er dann jetzt der Cheftrainer ist oder ob man jemand anderen hat. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Real Madrid heute das bekannt geben wird, dass Solari das weitermacht.
Darf er dann noch länger machen? Was glaubst du?
Bis zum Winter wird er machen? Nein, ich glaube, die bringen die Saison jetzt mit ihm zu Ende.
Ja.
Und dann wird es je nach Abschneiden in der Champions League und in der La Liga wird es da einen Umbruch geben bei Real Madrid. Ich glaube, da werden auch 1-2 neue Spieler auf jeden Fall im Sommer verpflichtet werden. Da muss wieder Glanz hergestellt werden, weil Gareth Bale kann die Lücke anscheinend nicht so richtig füllen.
Mhm.
Immer mal wochenweise, aber dann wieder nicht. Und da will ja auch Sergio Ramos der Topverdiener werden. 1 Euro mehr als Bale fordert er. der symbolische Euro, der da gefordert wird, ey, bei 20 Millionen oder was die da kriegen. Das ist schon aberwitzig. Da wird einiges passieren im Winter, denke ich, auch nochmal bei Real Madrid, aber dann vor allen Dingen im Sommer, und dann wird die La Liga hoffentlich auch noch spannender wieder, und dann wird Real Madrid auch wieder mehr für Furore und für mehr Glanz sorgen, die Königlichen.
Ja, da sind wir gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht in der La Liga. Real hat sich ja auch ein bisschen gefestigt, aber ich glaube, wenn du nichts weiteres hast, war es das für diese Woche.
Absolut. Ich möchte Danke sagen natürlich für alle, die jetzt wieder bis zum Schluss dran geblieben sind und auch die letzten Folgen, und für euer Feedback, das ich immer wieder und auch Mert bekomme. Und da freuen wir uns auf die nächsten Wochen. Und dann sage ich vielen Dank, und das Schlusswort, das kriegst du, Mert.
Vielen Dank. Ich kann mich natürlich wieder nur deinen Worten anschließen. Auch ich möchte mich bedanken bei allen Zuhörern. Vielen, vielen Dank. Für jeden, der uns unterstützt, und wir haben die Woche die 500 Follower bei Instagram geknackt, auch nochmal danke dafür.
Das ist aber noch nicht genug, wir wollen noch mehr, deswegen sagt es euren Freunden, Cousins, Familien, Tanten, Angehörigen und Bekannten.
Und.
Wenn ihr jemanden an der Ampel trefft, sagt mal hallo, hey, kennt ihr schon die Worte aus Ukraine, hört mal rein, geiler Scheiß.
So sieht's aus, auf jeden Fall, ja, bis zur nächsten Woche.